Sie hören 1820, unser Live-Abendjournal an diesem Donnerstag im Kontrafunk. Überraschend kurz, nur 2 Stunden dauerte der 2. Verhandlungstag zwischen der Ukraine und Russland in Genf. Die Gespräche seien schwierig, aber sachlich verlaufen, heißt es von beiden Seiten. Konkrete Ergebnisse aber: Fehlanzeige. Was bedeutet dieses auffällig kurze? Was bedeutet das in Sachen Taktik? Gibt es da Stillstand oder verbirgt sich hinter der Verschwiegenheit doch mehr, als offiziell gesagt wird? Darüber spreche ich jetzt mit dem Publizisten und Osteuropa-Kenner Thomas Fassbinder. Schönen guten Abend.
Guten Abend Ihnen.
Herr Fassbinder, wie ordnen Sie diese überraschend kurze Gesprächsrunde in Genf ein?
Na, ich glaube, beide Seiten haben jetzt verstanden, wo der Stein des Anstoßes liegt oder wo der eigentliche Streitpunkt liegt. Davon gibt es ja nicht mehr allzu wenig. Es geht um die 10% des sogenannten Donbass, der von den russischen Truppen bisher nicht besetzt ist und von dem Putin nicht lassen möchte, also von dessen Übergabe dieses noch nicht besetzten, nicht eroberten Gebietes durch die Ukraine. Und auf der anderen Seite die Ukraine und vor allem der ukrainische Präsident, der dem nun auf gar keinen Fall zustimmen wird. Und ich glaube, da braucht man nicht viel Zeit, beide Seiten brauchen da nicht viel Zeit, um festzustellen, dass an diesem Punkt die Verhandlungen nicht weiterkommen.
Welche Aussagen sind Ihnen denn besonders im Kopf geblieben, also von Seiten der russischen, aber auch von Seiten der Ukrainer?
Nun, Präsident Zelensky hat ja gestern mit der Nachrichtenwebsite Axios noch ein längeres Interview geführt und hat einmal klar gesagt, dass er der Ansicht ist, ein Waffenstillstand entlang der gegenwärtigen Frontlinie, also dieser Line of Contact, wäre dem ukrainischen Volk bei einer Volksbefragung zu verkaufen. Also er hat im Prinzip zugestanden, dass auch die Mehrheit der Ukrainer der Ansicht ist, man muss das Ding jetzt entlang der Frontlinie beenden. Aber er sagt zugleich eben, dass diese gewissen besagten 10% des nicht eroberten Gebietes der Oblaste Donetsk und Luhansk in keiner Weise von den Ukrainern anerkannt wurden und dass die auch ein Dealbreaker wären für den Fall einer Volksbefragung. Auf russischer Seite wird ja immer betont, die Verhandlungen laufen. Man zeigt Dialogbereitschaft auch den Amerikanern gegenüber, denen ja zumindest nach außen hin ein rasches Kriegsende von Bedeutung ist. Und man bleibt im Spiel. Aber ich glaube, beide Seiten haben verstanden, dass einfach auf Basis der jetzigen Situation am Verhandlungstisch Stand heute keine Lösung zu erwarten ist.
Und trotzdem, um das vielleicht mal einzuordnen, wenn es heißt, das waren schwierige, aber sachliche Gespräche, was sagt das aus, wenn beide Seiten diese Worte wählen?
Also die BBC hat am Mittwoch ausführlich eigentlich berichtet, die hatten auch Leute in Genf vor Ort. Was da auffiel, es waren wohl sehr viel in den Couloirs, in den Vorzimmern, waren wohl auch sehr viele europäische Sicherheitsberater gewissermaßen als Unterstützer für die ukrainische Position präsent. Und dort wurde von durchaus offenen Gesprächen, also im positiven Sinne, berichtet. Also der BBC-Reporter hatte wohl Ukrainer und Russen sogar im Korridor miteinander reden sehen, nicht hören. Aber er sagte eben auch, die Tatsache, dass die da Austausch pflegen, deutet zumindest darauf hin, dass man auf der menschlichen Ebene nicht allzu weit voneinander entfernt ist. Und für mich ist auch die Kürze dieser Sitzung gestern jetzt nichts Bedrohliches in dem Sinne, sondern beide Seiten sind jetzt pragmatisch und sachlich, wissen, dass die Entscheidung über diese 10% letzten Endes den Ausschlag gibt, ob sie am Verhandlungstisch stattfindet, derzeit nicht, oder auf dem Schlachtfeld.
Präsident Zelensky spricht auch von Fortschritten im militärischen Bereich. Was könnte eigentlich konkret damit gemeint sein? Also das war ein bisschen abstrakt gehalten von ihm.
Na, es gibt in den letzten Tagen und Wochen mehrfache Hinweise darauf, dass seit der Entscheidung von Elon Musk die Starlink-Services für die russische Seite unzugänglich zu machen, dass sich die russische Informationsposition, die russische Frontlage in Sachen Kommunikation und Information deutlich verschlechtert hat. Die Russen setzen jetzt wohl auf improvisierte Lösungen mit Ballons und so, habe ich jetzt gelesen, die G5-Übertragungstechnik Kilometer über der Front den Truppen zur Verfügung stellen. Auf der ukrainischen Seite gibt es wohl eine App, oder nicht neue, aber jetzt prominenter gewordene App namens, ich glaube, Delta oder so ähnlich, die sicherstellt, eine überlegene Kommunikation für den Drohneneinsatz und für den Einsatz, also für die Vernetzung vorhandener Informationen. Also es ist ein Drohnenkrieg und auch ein Informatikkrieg, der auf beiden Seiten gefochten wird. Da haben die Ukrainer für einen Moment, für einige Wochen, einige Tage die Nase vorn, haben auch Geländegewinne wohl zu verzeichnen gehabt, erstmals seit mehreren Monaten. Im Moment sieht es so aus, dass die Ukrainer zumindest pari sind an der Front.
Könnte das der Seite vielleicht zum Auftrieb verhelfen, die auf jeden Fall einen Krieg weiterführen möchte seitens der Ukraine? Und sind die Russen dann vielleicht gar nicht in der Lage, so große Forderungen zu stellen? Also kann das vielleicht nochmal konträr zu den aktuellen Verhandlungspositionen werden?
Naja, das trägt jedenfalls zur Klärung der 2 Stunden bei. Ja? Wenn wir darüber spekulieren, warum hat das nur 2 Stunden gedauert, wenn die sich offensichtlich nicht zerstritten haben in diesen 2 Stunden, dann ist das für mich die Anerkenntnis auf beiden Seiten, dass im Moment die Entscheidung auf dem Schlachtfeld fallen wird, weil beide Seiten sich auch die Russen rechnen sich ja Vorteile zu. Die Russen sagen, wir haben am Ende die wesentlich größeren Ressourcen, wir haben den längeren Atem, wir haben die größeren Mittel. Auch die Russen rechnen sich auf dem Schlachtfeld Chancen aus. Und solange beide Seiten ihre Chancen auf dem Schlachtfeld bei mehr als 50% sehen, machen Verhandlungen höchstens formal einen Sinn.
Wie stellt sich denn aktuell die militärische Lage an der Front dar? Also Sie haben von dem Kommunikationsproblem der Russen schon gesprochen und von leichten Gebietsgewinnen der Ukrainer. Aber wenn man ein bisschen rauszoomt, im Großen und Ganzen, hat sich da irgendetwas verändert oder wie stellt sich die Lage dar?
Na, wir haben ja dieses eigenartige Phänomen, völlig neue Phänomen des Drohnenkrieges, den es außerhalb dieses einen Krieges überhaupt noch nie gegeben hat und wohl auch nicht gibt, im Sudan wohl scheinbar mehr und mehr in dem dortigen Bürgerkrieg. Man muss sich die Front inzwischen als einen Streifen von 15 Kilometer in beiden Richtungen vorstellen, über den permanent Drohnen beider Seiten fliegen. Und die Bewegung einer einzelnen Person, also von Autos oder Panzern oder Geräten möchte man gar nicht reden, jede Bewegung wird entdeckt. Jede Bewegung kann sofort bekämpft werden. Die Todesrate der Infanteristen ist enorm hoch. Die Russen nehmen derzeit sehr hohe Opferraten in Kauf, um kleine Geländegewinne zu machen. Das ist aber funktioniert andersherum eigentlich genauso. In jedem Fall, und das erklärt, warum die Front sich über viele Monate hinweg praktisch nicht verändert. Dieser Krieg hat eine Art und Weise erreicht, die den Bewegungskrieg so gut wie gekillt hat.
Welche Handlungsspielräume hat denn die Ukraine aktuell militärisch noch?
Also einmal natürlich die Aussicht darauf, dass die Europäer und die Amerikaner weiterhin mit Geld und Waffen Unterstützung leisten. Die Ukraine ist ja auch ein Volk von 30, 40 Millionen. Die Ukrainer haben immer noch Nachschub an Menschen auch. Die Ukrainer sind noch nicht in der Situation, in der sie kurz vor einer Kapitulation stehen, vor allem dann, wenn sie auch noch leichte taktische Vorteile auf dem Schlachtfeld haben. Aber langfristig, auch wenn die Ukrainer, gestern war auch auf der BBC ein ukrainischer General, der sehr kluger Mann, der interviewt wurde, sehr offen und ehrlich war, aber sagte, wir sind letzten Endes auch in der Lage, den Krieg noch über mehrere Jahre so fortzuführen.
Welche Rolle spielen denn innenpolitische Zwänge in Moskau, in Kiew und in Washington? Wir haben es schon erwähnt, Washington nimmt sich ein bisschen mehr raus, ist aber trotzdem auch bei diesen Verhandlungen natürlich präsent. Aber in Kiew und in Moskau gibt es ja nicht nur Leute, die sagen, so, wir müssen jetzt verhandeln, sondern da gibt es natürlich auch die Falkenpartei. Also welche Rolle spielen diese innenpolitischen Zwänge in den Hauptstädten?
Na, ich glaube, für Putin bleibt es weiterhin sehr wichtig, dass er mit einer Art von Siegfrieden aus der Sache herausgeht. Und für ihn und für den Kreml insgesamt wäre eben der Verzicht auf diese geforderten 10% das Eingeständnis der eigenen Schwäche. Denn man hat immer gesagt, das schaffen wir easy. Jetzt ist 4 Jahre lang gekämpft worden. Das Ergebnis sieht letzten Endes reichlich mager aus für diese große russische Armee. Und Putin ist natürlich steht unter dem Zwang, Stärke beweisen zu müssen. Das heißt, dort werden die Falken zurzeit obsiegen. In Amerika möchte man mit diesem Krieg immer weniger und weniger zu tun haben. Man lässt sich von den Russen auch durch astronomische Projekte wirtschaftlicher Zusammenarbeit locken. In Amerika möchte man also zumindest die Magerleute wollen sowieso Russland mehr auf die westlich-amerikanische Seite holen. Die Europäer hingegen haben wieder, und das sind auch, dort gibt es natürlich auch die Falken, die Europäer haben das große Interesse, ihre Ordnungsvorstellungen durchzusetzen und den Aggressor Russland nicht zu belohnen. Insofern im Moment sieht es für alle Seiten eher so aus, dass man sagt, die Ukrainer müssen weiter kämpfen, zumal, und das ist der große Vorteil für die, sagen wir mal, bequemen Europäer, ja nur Ukrainer sterben und Russen.
Haben Sie denn das Gefühl, trotz der langen Zeit der Kämpfe, die ja bald die 4 Jahre erreicht haben werden, Haben Sie das Gefühl, dass in dieser Zeit auch das Verständnis nicht nur für die eigene Seite, sondern auch für die Gegenseite irgendwie gewachsen ist? Oder haben die Leute da quasi gar keinen Blick mehr dafür? Weil das ist ja letztendlich etwas, was einem am Verhandlungstisch auch immer wieder im Hinterkopf rumspielen muss.
Ich glaube, wir haben natürlich hier dieses zusätzliche Phänomen, dass es sich doch am Ende um einen Bruderkrieg handelt. Es sind zwei Nationen, die hier miteinander kämpfen, die historisch und auch durch Verwandtschaften, also auch quasi biologisch eng miteinander verknüpft sind. Solche Bruderkriege haben die Eigenheit, sehr brutal sein zu können. Wenn sie aber vorbei sind, kann sich das Verhältnis auch relativ rasch wandeln. Ich persönlich, aber das ist meine subjektive Einschätzung, gehe nicht davon aus, dass nach einem Ende dieses Krieges, ob das Ende jetzt in 3 Monaten oder 3 Jahren ist, dass nach einem Ende dieses Krieges ein ewiger generationenlanger Hass zwischen Ukrainern und Russen ausbrechen wird. Es hat immer Ukrainer gegeben, die die Russen gar nicht gemocht und teilweise auch gehasst haben. Es gibt auch Russen, die keine Ukrainer mögen. Aber in der großen Mehrheit wird man relativ rasch wieder miteinander reden, weil man am Ende doch fast dieselbe oder fast dieselbe Sprache spricht. Insofern, dieses Verständnis ist schon da, aber man darf nicht vergessen, aus Sicht der Ukrainer geht es um den Erhalt ihrer Nation, aus Sicht der Russen geht es um einen Kampf gegen den Westen. Es ist eine ganz asymmetrische Wahrnehmung auf beiden Kriegsseiten. Die russische Seite aus ihrer Perspektive kämpft nicht gegen die Ukraine, sondern sieht sich dem Westen gegenüber und einem aufdringlichen, einem übergriffigen Westen ausgesetzt. Das treibt doch die Motivation für den Krieg. In der Ukraine ist es ganz klar, man will den Aggressor und Invasoren rausschmeißen, was nicht gelingt. Am Ende wird es zu einem Frieden kommen. Wir können nur beten und hoffen, dass er so schnell wie möglich kommt. Aber derzeit sieht es noch nicht nach einer kurzfristigen Lösung aus.
Das wollte ich nämlich fragen. Was wäre aus Ihrer Sicht in den kommenden Wochen denn ein realistisches Szenario? Haben wir einen vorsichtigen Durchbruch? Gibt es weiteres Taktieren? Gibt es militärische Durchbrüche oder eine erneute Eskalation?
Also wir können ja einen Durchbruch letzten Endes nur erwarten. Sagen wir mal, ein Durchbruch auf Seiten der Ukrainer wäre nur dann gegeben, wenn die Ukraine sagt, wir geben ihnen diese 10%. Denn dazu bereit, den Krieg entlang der jetzigen Front zu beenden, das sind die Ukrainer sowieso schon. Auf der russischen Seite ist es spiegelbildlich. Das russische Eingeständnis wäre einfach, wir rücken von dieser Forderung auf die 10% des Donetsk ab. Es geht um diese 10%, über alles andere wird man sich einigen. Es geht um dieses kleine Stückchen, diesen Fitzel-Territorium, wo man erst dann einen Kompromiss findet. Ja, wenn eine der beiden Seiten zum Kompromiss bereit ist, das ist das Problem hier.
Soweit die Einschätzungen von Thomas Fassbender zu den Genfer Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Abend.
Herr Donowski, Dankeschön. Tschüss.